Fuels und Energie, der Podcast von N2X. Die gute Nachricht zuerst. Shell baut in Köln einen Elektrolyseur zur Großproduktion für erneuerbaren Wasserstoff. Unverzichtbare Energie für eine klimafreundliche Zukunft. BP macht dasselbe nördlich davon in Niedersachsen. Dennoch kommt das Thema grüner Wasserstoff insgesamt eher zäh voran. Deshalb hat die Unternehmensberatung PwC untersucht, was die Gründe dafür sind und was jetzt getan werden muss, um das zu ändern. Das wollten wir genauer wissen. Willkommen Dirk Niemeyer und Florian Schäfer von PwC.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sein können.
Vielen Dank. Hallo, Alexander.
Mein Name ist Alexander von Gersdorf. Wir kennen uns von früheren Begegnungen in der Energiewelt. Daher duzen wir uns also Dirk und Florian. Könnt ihr euch kurz vorstellen?
Gerne. Florian Schäfer, mein Name, Senior Consultant bei Strategy End. Das ist die Strategieberatung von PwC und beschäftige mich dort in erster Linie mit den Themen Wasserstoff und alternative Kraftstoffe.
Ja, ich bin Dirk Niemeyer, Direktor bei Strategy End aus dem Münchner Büro. Ich leite bei uns die Aktivitäten rund um sauberen Wasserstoff und alternative Kraftstoffe und arbeite sehr viel mit Florian zusammen. Wir machen Studien zu dem Thema mit verschiedenen Unternehmen. Wir machen Marktuntersuchungen, Strategieentwicklungen und helfen ihnen auch tatsächlich dann konkrete Geschäftsmodelle in der Praxis umzusetzen.
Und ein Dauerbrenner in der Energiewende-Diskussion ist eben der klimaneutrale Wasserstoff. Wie und wann kann er fossiles Öl und Gas ersetzen und in welchem Umfang? Große Pläne, wenig Umsetzung, lautet eine Zwischenüberschrift in eurer Studie. Wie sieht es denn jetzt bei konkreten Projekten aus?
Die Zwischenüberschrift resultiert ja erstmal daher, dass wirklich global auch nur knapp 2% aller Projekte, die angekündigt wurden, eine FID haben, also eine Final Investment Decision, die Entscheidung, dass es tatsächlich gemacht wird oder aber auch in Operations schon sind, also im Betrieb. Das ist natürlich eine super geringe Zahl und da gibt es sicherlich auch eine ganze Reihe von Gründen für, die wir gerne gleich noch erläutern können. In konkreten Projekten zeigt sich das dann eben so, dass sehr, sehr viele Planungen stattfinden und dann aber auch vereinzelt und erfreulicherweise auch in Deutschland nun erste größere Realisierungen stattfinden. Also erste größere Projekte, wo Elektrolyser gebaut werden tatsächlich, die dreistelligen Megawattbereich liegen, also erkennbar groß sind, industrielle Größe haben. Und das wird eben jetzt auch tatsächlich realisiert.
Kann einer von euch Beispiele nennen, um welche Projekte es da geht? Florian?
Ja, es gibt insbesondere zwei große Projekte in Deutschland, die jetzt realisiert werden. Einmal von RWE und von EWE, die jetzt eben dabei sind, in etwas größerem Maßstab 100, 200, 300 MW-Bereich Elektrolyseure zu errichten. Das ist ein großer Schritt schon mal. Das sind die größten Projekte, die aktuell bekannt sind. Ist aber natürlich auch immer noch weit entfernt von den 10 Gigawatt Elektrolysekapazität, die wir in Deutschland eigentlich bis zum Jahr 2030 errichtet haben möchten, gemäß der deutschen Wasserstoffstrategie.
Nur noch mal nachgefragt, RWE ist einer der größten deutschen Stromversorger in auch Westdeutschland und EWE ist ein Energieversorger im Nordwesten Deutschlands, richtig?
Ganz genau.
Ergänzt von mir sei noch, dass neben den genannten Firmen und Shell und BP auch das Unternehmen Mabanaft aktiv ist und im Hamburger Hafen derzeit in einen Tankterminal für den Import von sauberem Ammoniak investiert, zur anschließenden Umwandlung zu nachhaltigem Wasserstoff. Und die Firma Total Energies ist mit ihrer Raffinerie in Sachsen-Anhalt einer der deutschlandweit ersten Kunden im neuen Wasserstoffkernnetz. Jetzt aber zu meiner nächsten Frage. Das Energiewirtschaftliche Institut der Uni Köln hat ausgerechnet, bei grünem Wasserstoff sind nur 6% der bis 2030 geplanten Wasserstoffmengen in Betrieb. Woran liegt's, dass es in Deutschland so lange dauert?
Ja, das ist erstmal kein Problem, was jetzt nur auf Deutschland zutrifft. Wir haben uns das in unserer Studie, die wir zu Beginn des Jahres veröffentlicht haben, auch mal im globalen Markt angeschaut. Und die Gründe, weshalb die Wasserstoffwirtschaft nicht so richtig an Fahrt gewinnt, sind tatsächlich gar nicht so unterschiedlich in den verschiedenen Ländern auf der Welt. Wir sehen insbesondere 5 Gründe, warum es leider sehr vielen Unternehmen schwerfällt, die finale Investitionsentscheidung zu treffen. Zunächst sind die Investitionskosten für die produzierenden Unternehmen sehr hoch und es ist eine sehr unsichere Investition. Die angekündigten oder auch erhofften Kostenreduktionen bei den Elektrolyseuren konnten bisher nicht realisiert werden. Im Gegenteil, aufgrund von Inflation und gestiegenen Materialkosten sind Elektrolyseure eher noch mal teurer geworden.
Das war schon mal Grund 1.
Genau.
Grund 2?
Ja, so eine Investition, die dann schnell in die Milliardenhöhe geht, die muss natürlich auf einem sicheren und validen Business Case beruhen. Und dafür braucht es Sicherheit über Abnehmer und damit auch über Unternehmen, die bereit sind, die Mehrkosten für den zunächst deutlich teureren grünen Wasserstoff auch zu bezahlen. In der Regel brauchen die Unternehmen der Produktionsseite hier langfristige Abnahmeverträge, langfristige Lieferverträge, bevor die finale Investitionsentscheidung getroffen werden kann. Und auch hier sind leider viele zu zögerlich und ja, in vielen Branchen, gerade Stahlindustrie, Chemieindustrie, natürlich auch ohnehin in einer schwierigen und angespannten finanziellen Situation und damit nicht wirklich in der Lage, solche langfristigen, teuren Commitments einzugehen.
Damit hätten wir Nummer 2 geklärt. Zu den Lösungsvorschlägen kommen wir später. Was ist denn,
absolut.
Was ist denn Problem Nummer 3?
Ja, das ist sicherlich die oft angesprochene regulatorische Situation und der politische Rahmen. Es gibt die delegierten Rechtsakte
der EU,
sowohl zur Wasserstoffproduktion, wenn man weiterdenkt an Power-to-X-Produkte, auch für die CO2-Quellen, die verwendet werden dürfen. Dadurch wird es den Unternehmen leider sehr schwer gemacht, Projekte zu realisieren, sehr teuer auch. Es müssen in der Regel neue erneuerbare Energieerzeugungsanlagen gebaut werden. Es dauert sehr lange, bis die Förderung mal ausgezahlt wird für die Projekte. All das hilft sicherlich gerade nicht, den Markthochlauf zu beschleunigen.
Power-to-X-Produkte, das sind Produkte aus Ökostrom, die dann umgewandelt werden in klimafreundliche, flüssige Energien beispielsweise. Und das läuft unter dem Fachbegriff PTX oder Power-to-X. Und dann wären wir bei Grund 4.
Genau, ich fasse gerne die Gründe 4 und 5 mal zusammen. Sie betreffen nämlich beide den Bereich Infrastruktur und was brauchen wir eigentlich noch drumherum. Es sind ja nicht nur die Elektrolyseure, die letztendlich gebraucht werden, um die Wasserstoffversorgung sicherzustellen. Es braucht enorme Mengen an erneuerbarem Strom. Jetzt sollen auch viele andere Sektoren elektrifiziert werden, der Straßenverkehr, Wärmeerzeugung, auch Industrieprozesse teilweise. Plus wir brauchen diesen erneuerbaren Strom eben auch für die Wasserstofferzeugung. Das heißt, auch dort braucht es noch einen starken Anstieg der Kapazitäten. Und das Zweite ist dann die Infrastruktur für den Transport und die Speicherung des Wasserstoffs. Der Wasserstoff muss von der Produktion bei den Endkonsumenten ankommen. Dazu braucht es das Wasserstoffnetz. Es braucht in der Regel Speicher, um auch eine zuverlässige Versorgung mit grünem Wasserstoff sicherzustellen, um die Schwankungen in der erneuerbaren Energieerzeugung dann auszugleichen. Und auch hier sind wir auf dem Weg, aber sicherlich noch nicht da, wo es sein müsste.
Wir hatten vorher über LinkedIn gefragt, was unsere Hörer interessieren könnte. Und einer fragt, wie groß sind die Chancen für Wasserstoff im Verkehr, also bei Pkw und Lkw?
Da kann ich gerne was zu sagen. Wir haben da gerade eine Studie auch zu gemacht, die sich allerdings stärker auf den Lkw-Verkehr bezogen hat. Und man muss auch sagen, dass Wasserstoff im Pkw-Sektor von niemandem, der im Markt tätig ist, wirklich als alternative Kraftstoffquelle gesehen wird. Der Wandel im Verkehrssektor für Pkw wird im Wesentlichen über Elektrifizierung stattfinden. Das heißt über batterieelektrische Fahrzeuge. Im Schwerlastverkehr wird auch die batterieelektrische Variante eine sehr, sehr große Rolle spielen. Bei den Leichtkraftwagen auf jeden Fall Richtung 100%. Allein im Schwerlastverkehr, im Verkehr von Kühllastern, die besonders viel Energie verbrauchen, insbesondere Kühllaster, die dann in bergigem Gelände fahren, Offroad, also Baumaschinen beispielsweise, wenn die dann dekarbonisiert werden sollen, und Spezialfahrzeuge wie Müllfahrzeuge, werden möglicherweise und zu einem Teil über Wasserstoff versorgt werden. Das heißt, es gibt einen Bereich, in dem Wasserstoff im Verkehrssektor eine Rolle spielen wird. Der größere Teil wird aber batterieelektrisch sein.
Was sind denn jetzt die Hebel, um doch schnell voranzukommen?
Der ganz wichtige Hebel ist sicherlich, die Investitionssicherheit für die Unternehmen zu erhöhen, die in großskalige Wasserstoffprojekte investieren wollen. Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, der Business Case ist einfach zu unsicher und man braucht diese Sicherheit bei einem Investment, was dann in die 1, 2, 3 oder noch höhere Milliardenhöhe geht. Und dazu sind eben langfristige Abnahmelieferverträge ein wesentlicher Hebel. Man rechnet mit so einer Abschreibungsdauer von 20 bis 25 Jahren bei den Elektrolyseuren. Und dementsprechend werden natürlich auch solche Lieferverträge über eine Laufzeit von, naja, zumindest mal 10 oder 15 Jahren sehr, sehr hilfreich, um den Business Case abzusichern, um auch eine Finanzierbarkeit sicherzustellen. Denn auch das ist in der Regel eine große Herausforderung für die Unternehmen, eben eine Bankability zu erreichen dieser Projekte.
Da kann man vielleicht nochmal einhaken, weil wir ja beschlossen haben in Deutschland, dass es jetzt das Wasserstoffkernnetz geben soll. Gleichzeitig ist es aber so, dass sowohl die EU als auch Deutschland die Hälfte des Wasserstoffs importieren möchte, gemäß der jeweiligen Strategien. Und auch dafür braucht es natürlich Infrastruktur. Und da reden wir dann, weil der Import von Wasserstoff in der Regel als Ammoniak erfolgen wird, darüber, dass es Terminals braucht, sowohl an dem abgebenden Land als auch in dem aufnehmenden Land, dass es Schiffe braucht, um den Ammoniak zu transportieren und dass es Ammoniak-Cracker braucht, um den Ammoniak wieder in Wasserstoff zurückzuverwandeln. Und das ist genauso, wie du eben gesagt hast, zu der Netzinfrastruktur, eine Infrastruktur, die wir benötigen, die aufgebaut werden muss, damit diese Importe von sehr wahrscheinlich deutlich günstigerem Wasserstoff aus Middle East, Nordafrika, Australien, wo auch immer her, ermöglicht werden, damit dieser Wasserstoff zu den Abnehmern kommen kann.
Florian, du bekommst das Schlusswort. Traust du dir eine Prognose zu, wie weit wir im Jahr 2030 schon sein werden bei grünem Wasserstoff?
Ja, natürlich kann man eine Prognose versuchen, die ich, wenn ich dran denke, mir dann vielleicht in 6 Jahren auch nochmal anhören würde, um zu schauen, wie weit ich dann damals daneben lag. Ich glaube ehrlicherweise nicht daran, dass das 10-Gigawatt-Ziel in Deutschland bis 2030 noch erreicht werden kann. Vielleicht, wenn man alles zusammenzählt, kommen wir gerade so in Richtung von 1 Gigawatt da jetzt gerade in Deutschland. Man sieht also, da fehlt noch ein ganzes Stück. Und wenn man dann die aktuellen Lieferzeiten der Elektrolyseure, die auch immer noch lange Dauer der Genehmigungsverfahren mit einbezieht, wird es, glaube ich, schwer, jetzt in den nächsten 5 Jahren die fehlenden 9 Gigawatt in Deutschland noch zu errichten. Beim Import leider auch nicht ganz so ein optimistisches Bild. Es gibt erfreuliche Nachrichten über die Planung und den Bau von Ammoniak-Crackern. Leider sind diese oft noch nicht mit den auch notwendigen Produktionsprojekten in den jeweiligen Ländern hinterlegt, weshalb ich auch die 10 Megatonnen Wasserstoff, die ab 2030 dann jährlich importiert werden sollen, leider noch nicht wirklich sehe, basierend auf den Projekten und der Infrastruktur, die dann vermutlich da sein wird.
Florian Schäfer und Dirk Niemeyer, nochmal vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Ja, vielen Dank auch.
Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke auch fürs Zuhören bei Fuels und Energie, dem Podcast von N2X.